Liebe Freunde unseres Radios, es geht also los. Wir werden viele Besprechungen jetzt haben zu diesem Buch. Jesus von Nazareth, Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Hat es verfasst. Ich betrachte es als ein großes Geschenk. Es enthält tiefe Auslegungen wesentlicher Texte der Heiligen Schrift, Bergpredigt, das Vaterunser, die großen johannäischen Bildreden. Und wie ich schon sagte, ist die Einleitung entscheidend, aber leider auch vielleicht ein gewisses Hindernis. Es mag sein, dass viele daran hängen bleiben und sagen, naja, da geht es hier um einen innertheologischen Disput, da kann ich leider nicht mithalten, oder ja, was hat das für den Glauben für eine Relevanz? Und es hat eine Relevanz, eine ganz große. Deshalb möchte ich mich auch bei der Einleitung ein bisschen aufhalten. Der erste Satz, den der Papst schreibt, heißt: Zu dem Jesusbuch, dessen ersten Teil ich hier mit der Öffentlichkeit vorlege, bin ich lange innerlich unterwegs gewesen. Den ersten Teil, das heißt, der Papst möchte noch ein weiteres Jesusbuch, in dem etwa auch die Kindheitsgeschichte des Herrn behandelt wird, verfassen. Und er publiziert das, was er jetzt als Kardinal schon vorbereitet hatte, wo er gedacht hat, wenn er dann in Pension ist, dass er es dann in aller Ruhe herausbringen kann, jetzt schon, denn er schreibt später: Ich weiß nicht, wie viel Kraft und Zeit mir noch bleibt. Klar, mit 80 Jahren muss man auch immer rechnen, dass die Zeit abgelaufen ist. Und er verweist dann auf Jesus-Bücher, die in seiner Jugendzeit herauskamen, in den 30er und 40er Jahren und in den 50er Jahren. Und er sagt, da gibt es einen ganz gravierenden Bruch. Da hat sich etwas Grundlegendes geändert. In seiner Jugendzeit hat er begeisternde Jesus-Bücher gelesen von Karl Adam, Romano Guardini, Wilhelm Papini und von anderen. Es war ganz klar, dass Jesus der Gottmensch war. Also er hat nicht nur diese menschlichen Züge getragen, sondern auch das Göttliche, seine Gottheit wurde ganz deutlich. Seit den 50er Jahren ändert sich die Situation, schreibt der Papst. Der Riss zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens wurde immer tiefer, beides brach zusehends auseinander. Und das ist, schauen Sie, genau das, was eigentlich seit 50 Jahren jetzt fast unverändert geblieben ist. Das heißt, der Christus des Glaubens, der Christus, den die Apostel in die Kirche verkündet hat, der erhöhte zum Vater zurückgekehrte Christus und der historische Jesus sind eigentlich zwei völlig verschiedene Personen. System 1, System 2. Hier wurde wieder etwas aufgenommen, was schon in der ersten Bibelkritik damals im 18. Jahrhundert bei Reimarus vorhanden war. Das ist dann auch auf breiter Front bei der katholischen Kirche zum Zug gekommen, als erstes und vorausgehend bei den evangelischen Christen. Jesus sollte so ganz anders sein, als ihn die Evangelien darstellten und wie ihn dann auch die Kirche verkündigt hat. Die Fortschritte der historisch-kritischen Forschung führten zu immer weiter verfeinerten Unterscheidungen zwischen Traditionsschichten, hinter denen die Gestalt Jesu, auf den sich doch unser Glaube bezieht, immer undeutlicher wurde, immer mehr an Kontur verlor. Das heißt, man hat gesagt, die Geschichten von Jesus wurden ja in eine konkrete Gemeinde hineinerzählt, also aktualisiert. Und es ist nicht mehr möglich oder kaum mehr möglich, dann die historische Gestalt dieses Jesus von Nazareth sichtbar zu bekommen, ihn gleichsam vor sich zu haben. Zugleich wurden die Rekonstruktionen dieses Jesus, der hinter den Traditionen der Evangelisten und ihrer Quellen gesucht wurde, immer gegensätzlicher. Vom antirömischen Revolutionär, der auf den Umsturz der bestehenden Mächte hinarbeitet, denken Sie an das Musical Jesus Christ Superstar, da wird Jesus auch zumindest in der ersten Phase seines öffentlichen Wirkens so ganz dargestellt, als der, der jetzt auf den Umsturz aus ist. Woodstock war erst kürzlich geschehen, das war gerade in dieser Zeit, und dann Jesus, der große Systemveränderer, der jetzt was ganz Neues will, der auf den Umsturz der bestehenden Mächte hinarbeitet und freilich scheitert, bis hin zum sanften Moralisten, der alles billigt und dabei unbegreiflicherweise selbst unter die Räder kommt. Wer mehrere dieser Rekonstruktionen nebeneinander liest, kann alsbald feststellen, dass sie weit mehr Fotografien der Autoren und ihrer Ideale enthalten als die Freilegung einer undeutlich gewordenen Ikone. Das heißt, man hat im Grunde genommen die eigene Interessenslage, das, was man bei Jesus einfach feststellen wollte, in die Evangelien hineingetragen. Und deshalb ist die Folge klar, dass das Misstrauen gegenüber diesen Jesusbildern gewachsen ist. Aber die Figur des Herrn hat sich umso weiter von uns entfernt. Das Ergebnis all dieser Versuche fasst der Papst so zusammen, dass wir wenig Sicheres über Jesus wissen, dass der Glaube an seine Gottheit erst nachträglich in sein Bild hineingegeben wurde und dass dies mittlerweile ins allgemeine Bewusstsein der Christenheit vorgedrungen ist. Eine solche Situation, schreibt der Papst, ist dramatisch für sein Glauben, weil sein eigentlicher Bezugspunkt unsicher wird. Die innere Freundschaft mit Jesus, auf die doch alles ankommt, droht ins Leere zu greifen. Liebe Zuhörer unseres Radios, wie aktuell das ist, durfte ich auch in meiner Arbeit feststellen, als es etwa um das Thema der Wunder ging im Rahmen der Vorsehung Gottes. Man musste feststellen, dass die Einheit der Bibel immer mehr zerbrach zu einer heterogenen Literatursammlung, also von literarischen Werken, von Briefen, die eigentlich untereinander nichts mehr oder wenig verbindet. Von den Zeichen Jesu, die man bisher noch als historisch gelten lässt, geht so wenig zum Glauben aufrufende Kraft aus. Auch das Jesusbild, das uns die historisch-kritische Forschung bietet, wirkt seltsam blass und abgestanden. Man kann nur schwer begreifen, wie von einer solchen Gestalt eine Bewegung wie das Christentum überhaupt ausgehen konnte. Und dann schreibt Ferdinand Hahn, einer der führenden evangelischen Exegeten, er war Exegete in München: Offensichtlich stimmt dann doch irgendetwas mit der Art der Textbehandlung und der Rekonstruktion nicht. Wir haben allen Grund, hierüber nachzudenken. Wird die schon im Neuen Testament deutlich werdende kritische Linie zum Wunder dahingehend überstiegen, dass die Ebene des historisch-faktischen, also dessen, was geschehen ist, nicht nur relativiert, sondern eliminiert wird, dann führt dies zu Glaubensabfall und Not. Ich nehme ein Beispiel, einen Aufsatz von Dr. Markus Spieker, promovierter Historiker, Fernsehjournalist in Berlin. Mit der Stirn an der Wand hat er 2004 einen Aufsatz geschrieben. Und er schaut sehr kritisch, besonders auch auf seine Kirche, auf die evangelische Kirche. Und er sagt, in vielen Publikationen Befindlichkeitsblabla ohne irgendwelchen Gottesbezug, symptomatisch für eine Kirche, die sich an Günther Jauch orientiert, aber nicht an Jesus Christus. Eine Kirche, die lieber moderiert als proklamiert, also als ausruft. Und wenn, dann vor allem ja keine ewigen Dinge. Kein Wunder sitzen in den Synoden und Fakultäten doch vorwiegend Leute, die beim Sprechen des Glaubensbekenntnisses, geboren von der Jungfrau Maria, eigentlich die Finger hinter dem Rücken kreuzen müssten, weil sie eigentlich etwas runtersprechen, was sie innerlich gar nicht mehr glauben. Die Menschen dem inneren Chaos ihrer Gefühle und dem äußeren Chaos unzähliger Sinnangebote ausgeliefert, schreibt Spieker, sind wieder offen für die göttliche Offenbarungsbotschaft und bekommen den Torso bibelkritischer Textmetzeleien hingehalten. Das heißt, es werden ihnen diese fachwissenschaftlichen Auseinandersetzungen geboten, wo einfach diese verschiedenen Schichten sind. Und es bleibt dann eben so diese seltsame, blasse Gestalt, dieses Jesus von Nazareth, wo man eigentlich gar nicht weiß, warum jetzt von dieser Person eine solche Kraft des Glaubens ausgegangen ist. Soweit für heute. Auf jeden Fall, der Papst wird dann argumentativ genau in diese Situation hineinsprechen und er wird darlegen, warum es diesen Riss zwischen dem historischen und dem verkündeten Christus nicht gibt. Ich darf Ihnen noch den Segen spenden. Segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.